Ich habe in den letzten Tagen viel über Israel gesprochen, diskutiert, auch über die aktuelle Situation. Hängt natürlich damit zusammen, dass Jiska wieder zurückgeflogen ist, unsere Tochter mit den beiden Enkelkindern. Und daraus entwickeln sich dann die Gespräche. Wie geht's denn da in Israel? Was ist denn da los? Heute Morgen hörte ich, dass auch in Nordisrael eine Rakete eingeschlagen hat. Ich denke, wir hören täglich von diesem Konflikt. Und viele Menschen reduzieren Israel auf diese aktuellen Konflikte, die dort stattfinden. Gaza, die Autonomiegebiete und das Stammland in Israel. Es gibt andere, die sagen, naja, Israel ist bekannt als der Ort, wo Jesus umhergezogen ist und seine Jünger rekrutiert hat und sie in seine Nachfolge gerufen hat, Wunder getan hat und gepredigt hat. Vielleicht auch die Apostel, sie kamen ja aus Israel, nicht zuletzt Paulus, dem wir so viele Briefe im Neuen Testament zu verdanken haben. Aber ansonsten spielt Israel auch bei diesen Menschen keine ganz große Rolle. Merkwürdig ist, dass dieses kleine Land, das ja sehr winzig ist, ja, nicht mal 100 Kilometer breit an der breitesten Stelle und etwa 500 Kilometer lang von Dan bis Beersheba, manchmal so schmal, dass Kishon, den wir ja alle kennen, ne, diesen jüdischen Humoristen, dass Kishon sagte, also an einigen Stellen in Israel dürfte man nicht den Kopf aus dem Bus stecken, weil man dann schon in Feindesland ist. Ja? Also so schmal, natürlich ein wenig übertrieben, ist Israel an vielen Stellen. Wir können uns das überhaupt nicht vorstellen, wie dicht da alles ist. Ja? Unsere Tochter wohnt oben in Nordisrael und sagt, wir sind weit weg vom Gazastreifen, aber wenn man genau hinguckt, dann stellen wir fest, das sind 120 Kilometer, also von Jever bis, sag ich mal, ein bisschen hinter Bremen, ja, von der Entfernung her Luftlinie. Also es ist alles sehr nah in Israel und trotzdem ist Israel mehr als dieses Fleckchen Erde und Israel mehr als dieser aktuelle Konflikt, den wir dort tagtäglich erleben. Es vergeht fast kein Tag, wo in unserem Medien nicht von Israel die Rede ist. Das ist eine merkwürdige Geschichte. Und es vergeht fast kein Tag, wo wir nicht aus dem Nahen Osten hören. Und wer sich in der Bibel auskennt, der weiß, dass der Nahe Osten, wenn man so will, die Wiege unseres Glaubens ist. Ja, die Wiege unseres Glaubens. Alle großen Geschichten der Heiligen Schrift spielen im Nahen Osten. Und die Welt wird den Nahen Osten nicht los. Es passieren ständig Dinge dort im Nahen Osten, die nicht nur den Nahen Osten berühren, sondern eben auch uns. Angefangen vom Paradies, ja, zwischen Euphrat und Tigris gelegen, über Babylon, Turmbau zu Babel, bis hin nach Israel. Diese Gegend, diese Region, immer wieder aktuell in der Zeitung zu lesen, in den Medien davon zu hören. Und die Frage ist, warum? Und ich glaube, ich bin der Überzeugung, weil Gott dort sich auf wunderbare Art und Weise geoffenbart hat. Das ist der Grund, der tiefste Grund, warum diese Region der Erde uns und die Welt nicht loslässt. Wer von uns weiß, wann Abraham gelebt hat? So ungefähr, auf 100 Jahre kommt es nicht an. Wer weiß das? Wann hat Abraham gelebt? Er hieß ja zuerst Abraham und nachher Abraham. So ungefähr. Fast. Nee, nicht vor Christus, aber jetzt vor 4000, also genauer vielleicht so 3000, ach, vor 3800 Jahren. Abraham gelebt. Und er lebte nicht in Israel, sondern er lebte im heutigen Irak, im Südirak, in Ur, so hieß die Stadt, in Chaldea, das war der südliche Irak. Und eines Tages kam Gott zu ihm, den er gar nicht kannte vorher und den er auch nicht verehrte, von dem er gar nichts wissen wollte. Und Gott sagte zu Abraham, Abraham, geh raus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Freundeskreis. Und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich segnen, sagt Gott zu Abraham, und du sollst ein Segen sein. Und ich will deine Nachkommen mehren. Und es war nachts, als Abraham diese Verheißung empfing, er sah die Sterne. Ich will deine Nachkommenschaft mehren, so zahlreich wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Meer. Vor 3800 Jahren. Und Abraham, und das, so sagt es das Neue Testament, das rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit hinzu, glaubte an dieses Wort Gottes. Und er war gehorsam, Also er glaubte nicht nur so in seinem Herzen, sondern er ging los und vertraute darauf, was Gott ihm da versprochen hatte, nämlich ihn in ein Land zu führen, das er ihm verheißen hat. Und das ohne Navi. Ohne Navi. Sondern er war ständig darauf angewiesen, dass er in einem engen Kontakt mit diesem Gott, der ihn da berufen hat, blieb. Weil er sonst, wie sollte er sonst das Land finden? Gott sagt, dass ich dir zeigen werde. Also er musste in einem engen Nahkontakt, Hautkontakt mit diesem lebendigen Gott bleiben. Und darin ist Abraham ein Vorbild, nicht nur für Israel, sondern auch für uns als Christen. Er hörte die Stimme Gottes in seinem Leben. Und wenn Gott dich ruft, bei deinem Namen sozusagen, dann kommt es darauf an, was du mit diesem Ruf machst. Ob du sagst ja, ob du nur in deinem Herzen glaubst oder ob du losmarschierst in die Nachfolge Jesu. Und ob du sagst, ich gehe jetzt mit dir. Ich vertraue darauf, ich verlasse mich darauf, Herr Jesus, so wie Simon Petrus das gesagt hat. Ja, weil du es sagst, Jesus, auf dein Wort hin will ich das Netz noch einmal auswerfen. Dann macht er ja seine wunderbaren Erfahrungen. Und so ähnlich hat es Abraham gesagt. Es wird gar nicht gesagt, ob er es gesagt hat. Aber er hat so gehandelt, man kann es sehen. Er zog los. Und über Haran liegt in der heutigen Türkei, da wo sein Vater starb, dann irgendwann kam er in Israel an. Und nun hat Gott ihm etwas Wunderbares versprochen. Er hat gesagt, ich will dich mehren. Deine Nachkommen sollen so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer. Und wie viele Nachkommen hatte Abraham zu dem Zeitpunkt? Kein einzigen. Wie alt war er? Bitte? Noch nicht so alt wie Hannes Hesters, aber bisschen drunter, so um die 80, ja? Und seine Frau war auch schon uralt. Und ich will deine Nachkommenschaft mehren, die so zahlreich machen wie die Sterne am Himmel. Und wieder war Abraham herausgefordert zu glauben und Gott zu vertrauen. Und er war ein Mensch wie du und ich. Das merken wir, gerade wenn man die Abrahamsgeschichten liest und vor allem auch Sarah. Die lacht dann immer wieder, wenn Gott mit solchen Storys kommt und sagt, ich bin noch viel zu alt, um nochmal schwanger zu werden. Geht doch gar nicht. Und er managt sie auch so ein bisschen. Damals war es nämlich möglich, mehrere Frauen zu haben. Und sie hatte eine Angestellte, würde man heute sagen, Sklavin hieß das damals, ja. Sie hatte eine Angestellte und sagte, ich stelle sie dir zur Verfügung, Abraham, und zeug doch mit dieser Frau ein Kind, die ist noch jünger. Macht er dann auch, der Abraham. So ist das ja manchmal mit unserem Glauben. Ja, wir glauben natürlich mit dem Mund, aber mit unserem Herzen, ne, da drehen wir ganz gerne an Gottes Verheißungen und gucken mal, was wir dazu tun können. Und das Interessante ist, dass Gott das zulässt über einen ganzen Zeitraum. Hagar wird schwanger, Ismael wird geboren. Abrahams erster Sohn, eigentlich der Verheißungs- und Segensträger, wenn man so will. Der Erstgeborene ist ja der Erbe. So war das schon von alters her und ist es zum Teil ja bis heute noch. Bei den ostfriesischen Landwirten ist das ein bisschen anders. Da gab es das jüngsten Erbrecht, aber so in anderen Teilen Deutschlands nicht, war der Älteste immer den Hof geerbt. Also Ismael hätte erben müssen, der Sohn von der Hagar. Aber er erbt nicht, sondern der Isaak, der dann doch noch wie ein Wunder Gottes geboren wird. Gegen das Lachen von Sarah und gegen Abrahams Unglauben kommt Isaak zur Welt. Übrigens ist interessant, dass Gott immer, wenn es um seine Segensträger geht, sich nicht an die gesetzliche Erbfolge hält, den Erstgeborenen nimmt, sondern immer über den zweiten, über den dritten, manchmal über den letzten geht. Isaak ist der Zweitgeborene, bei Jakob und Esau ist es ähnlich. Esau ist der Erstgeborene, Jakob ist der Segensträger. Und so geht das weiter bei David, Salomo und so weiter. Nie über die gesetzliche Erbfolge. Wisst ihr warum? Weil Gott ein Gott der Gnade ist. Und ich habe Gott gegenüber keine Ansprüche aufgrund von irgendwelchen Gesetzen oder gesetzlicher Erbfolge, sondern ich habe Gott gegenüber nur Ansprüche aufgrund seiner Zusagen und Verheißung, aufgrund seiner Gnade oder aufgrund seiner Liebe. Das ist das Geheimnis, das Gott immer wieder in der Geschichte Israels deutlich macht. Später sagt Gott zu Israel, du, ich habe dich nicht erwählt, weil du so besonders bist unter den Völkern, sondern ich habe dich erwählt, weil du das Geringste bist, das Kleinste. Und weil ich dich geliebt habe, sagt Gott. Und weil ich den Vätern gegenüber ein Versprechen gemacht habe, dass ich halten will. Darum habe ich dich erwählt und diese Erwählung im Laufe der Geschichte immer wieder durchgehalten. Also Abraham bekommt den Isaak. Isaak bekommt zwei Kinder, Jakob und Esau. Jakob dann als der Dritte bekommt 12 Söhne und eine Tochter, wie hieß die? Dina, genau, habe ich schon mal gefragt, glaube ich, hier. Dina heißt die Tochter, ist Kreuzworträtsel, kann man manchmal diese Frage bekommen und dann ist es wichtig, dass man es weiß. 12 Söhne. Und diese 12 Söhne sind die Stammväter Israels. Israel gab es 12 Bundesländer sozusagen. Und für jedes Bundesland, für jede, in Holland heißt es glaube ich Provinz, so ähnlich, ja, steht also ein Name dieser Söhne Jakobs. Und auch hier ist es nicht der Erstgeborene, sondern einer der später Geborenen, der Segensträger wird, nämlich Josef, der nachher noch Bruder kriegt in Benjamin. Und Josef, die Geschichte kennen wir, Josef geht nach Ägypten, er ist verkauft von seinen Brüdern als Sklave und da macht er eine wunderbare Erfahrung, der Josef. Das heißt, überall, wo er hinkommt als Sklave, Haus des Potiphars und so weiter, und wo man ihn freundlich aufnimmt und wo man ihm Gutes tut, was passiert da bei Josef? Was passiert, wo der Sklave Josef, der also verkauft wurde von seinen Brüdern, weil sie neidisch waren und eifersüchtig auf ihn und auf die Liebe des Vaters, haben sie ihn verkauft, aber wo er in Ägypten, etwa im Haus des Potiphars, zunächst Gutes erlebt, was passiert da? Bitte? Erstmal kriegt er Ärger, ja, aber dann nachher, wenn man also ihm Gutes tut, also ihn, dann werden die Häuser, in denen er ist, gesegnet. Das ist ein Geheimnis, was also immer wieder in der Geschichte Israels auftaucht. Wer Israel Gutes tut, wird gesegnet. Und wer Israel Böses tut im Laufe der Geschichte, der kriegt es auch mit Gott zu tun, weil Israel ist sein Augapfel. Nicht, dass Gott die Sünde in Israel nicht beim Namen nennt. Gott ist strenger mit Israel, als wir mit Israel sind. Und alle Israel-Freunde zusammen, ja? Gott ist strenger, erheblich strenger. Nach innen hin. Aber sobald von außen jemand kommt und Israel Böses tut, dann hat er mit dem lebendigen Gott zu rechnen. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang immer gerne an eine Geschichte, die ich mit meinem Vater erlebt habe, beziehungsweise mit der Polizei. War ich damals 12 Jahre alt, da war ich mit einem Fahrrad unterwegs, ohne Licht und ohne Klingel und nichts dran. Und plötzlich kommt ein grüner Käfer, damals hatte die Polizei noch Käfer, stand vorne auch noch Verkehrspolizei drauf. Die kommen da an und überholen mich und bremsen scharf von mir ab und wollen mein Fahrrad kontrollieren. Und ich wusste, da ist nichts zu kontrollieren dran an diesem Fahrrad. Und mach also einen Schlenker nach links rüber. Da gab es so einen Weg und ich wusste, dieser Weg mündet an einem Graben, da geht es über eine Brücke, dann hinten herum sozusagen nach Hause, aber das wusste die Polizei nur natürlich auch. Und ich komme da an der Brücke an, da steht schon wieder dieser grüne Wagen und wartet auf mich. Und ich losgejagt, auch weiterhin hinten rum und dann bei uns aufs Grundstück das Rad hingeschmissen und dann rein bei uns in die Küche und dieser Papa, draußen die Polizei ist hinter mir her. Und nun passiert etwas ganz Interessantes, dass mein Vater nach draußen ging, und das habe ich, dieses Bild, immer vor Augen, bis heute. Und er baute sich vor der Polizei auf, und ihr wisst, also was Polizisten für Kinder bedeuten, die haben immer nur Panik, ja, vor der Polizei, auch wenn die in die Schule kommen und so nett tun, aber eigentlich hat man immer ein schlechtes Gewissen, wenn man einem Polizisten begegnet. Und mein Vater baut sich vor dieser Polizei auf und sagt, was möchten Sie bitte? Ja, wir wollten Ihren Sohn kontrollieren, der ist einfach abgehauen. Hat mein Vater die interessante Frage gestellt, haben Sie denn die Kelle rausgehalten? Kelle, das, ne, diese Stopf. Und wir haben durchs offene Fenster gesagt, er soll anhalten, das hat er nicht gemacht. Ja, wenn Sie die Kelle nicht rausgehalten haben, braucht mein Sohn auch nicht anzuhalten. Und er hat völlig zurecht gehandelt. Und verlassen Sie bitte mein Grundstück. Und ich war so stolz auf meinen Vater. Ich habe mich hinter ihm versteckt. Aber dann kam das zweite Kapitel. Ja, wenn du nochmal mit so einem Fahrrad durch die Gegend fährst. Und da wurde der Nachmittag darauf verwandt, dieses Fahrrad wieder in einen verkehrstüchtigen Zustand zu bringen. Das ist für mich so ein wunderbares Bild für Israel und das Verhältnis zu Gott. Ja? Nach außen hin stellt sich Gott vor sein Volk. Aber nach innen hin, sozusagen im Binnenverhältnis, ist Gott streng. Strenger als zu irgendeinem anderen. Warum? Weil Israel ja die Bedingungen, die Gesetze, die Gebote, die Gebrauchsanweisungen zum Leben hat, im Gegensatz zu den anderen Menschen. Also weiß, was gut und was falsch ist. Da ist Gott streng. Das hat Israel immer wieder in seiner Geschichte erlebt, dass Gott richtet, Gericht übt. Und wo fängt das Gericht an? Im Hause Gottes. An Israel. Das hat Israel erlebt. Aber nach außen hin steht Gott vor seinem Volk. Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, die drei, wenn man so will, Stammväter in Israel. Und ich habe das im Ohr von unserer Enkeltochter, das war so interessant, die ist ja im Kindergarten und die lernt da auch religiöse Lieder. Und ein Lied, das heißt dann auf Deutsch, es gibt einen Gott. Da lernen sie zählen, jüdischen Kinder. Es gibt einen Gott. Es gibt zwei Gesetzestafeln. Es gibt drei Väter Israels, Abraham, Isaak und Jakob. Und vier Mütter Israel. Warum vier Mütter? Abraham, Sarah, Isaaks, Rebekka. Und bei Jakob waren zwei Frauen. Rahel und Lea. Vier Mütter. Und er geht dann so weiter mit 5 und 6 und 7 und 8. So lernt man in Israel zählen bis 10. Ja? Das war immer interessant, wenn die Kleine das vorgetragen hat, also mit Fingerzeichen und so weiter. Ja, 12 Söhne Jakobs. 12 Bundesländer, Provinzen in Israel. Und dann kommt Israel durch Josef nach Ägypten und ist dort 400 Jahre in Ägypten. 400 Jahre. Eine lange Zeit. Wenn ein Deutscher 400 Jahre irgendwo ist, vergisst er, dass er ein Deutscher ist. Wir hatten Amerikaner hier vor vielen Jahren öfters. Da gab es auch einige deutschstämmige. Unter den Amerikanern, die hatten schon nach 150 Jahren vergessen, dass ihre Vorfahren aus Deutschland kommen. 400 Jahre in Ägypten. Und wenn wir heute die Pyramiden in Ägypten sehen und immer die ägyptische Baukunst preisen, dann sollten wir nicht vergessen, dass an diesen Bauten Juden, Hebräer beteiligt waren. 400 Jahre waren sie in Ägypten. Und irgendwann kommt ein Pharao, der von Josef nichts mehr wusste, steht dort in der Bibel zu lesen. Er bedrückte die Israeliten, machte sie zu einem Sklavenvolk. Und irgendwann erweckte Gott Mose, weil er das Leid seines Volkes nicht mehr mit ansehen konnte. Und Mose führt Israel aus Ägypten heraus, in das gelobte Land, 40 Jahre lang durch die Wüste. Und so kommt Israel ins gelobte Land. Und Gott will ursprünglich auch in Israel König sein. Und das ist für Israel ein bisschen kompliziert. Deshalb wird es auch so kompliziert. Manchmal komme ich hier zum Bethos-Café, dann sagen die Leute, guten Morgen, Chef. Und dann muss ich sie daran erinnern, dass nicht ich der Chef bin, sondern dass der ein paar Etagen höher wohnt. Dass Jesus der Herr ist, der Gemeinde. Und so war das bei Israel auch so. Die wollten einen sichtbaren Chef zum Anfassen. So, solche sichtbaren Chefs, die kann man ja auch in die Tasche stecken. Oder in die Ecke stellen. Oder in die Pension schicken. Oder was auch immer. Ja. Aber dieser lebendige Gott, der eigentliche Chef, der lässt sich nicht in die Tasche stecken. Und der lässt sich nicht in die Ecke stellen. Und Gott wehrt sich lange dagegen, einen König in Israel zuzulassen. Weil er sagt, ich will der König sein und ich möchte gerne, dass ihr in einem lebendigen Kontakt, so wie euer Vater Abraham zu mir steht. Dass ihr also lebendige Beziehungen zu mir pflegt. Dass ihr mit mir redet. Dass ihr mich fragt. Und da keine Instanz dazwischen ist. Ich möchte gerne euer persönlicher Gott sein. Ohne Zwischeninstanz. Aber Israel nervt so lange rum. Die nerven wirklich. Wir wollen einen König, so wie die anderen Völker auch einen König haben. Wir wollen einen König. Und Samuel ist der letzte Richter in Israel, den Gott da berufen hat, der sagt, naja, Gott, damit sie endlich Ruhe geht. Und so kriegt Israel dann seinen König. Und in der Folge erlebt Israel, was sie davon haben. So ist das manchmal mit Gebeten. Ja, wir beten um etwas und haben den Eindruck, das ist wunderbar aus unserer Perspektive, sowas brauchen wir unbedingt. Und Gott verweigert uns das über einen langen Zeitraum und dann schenkt er es uns doch. um unseres unverschämten Geidens willen, so sagt es Jesus dann im Neuen Testament. Im schönen Lutherdeutsch. Und dann sehen wir, was wir davon haben. Es gibt manche Gebetsanliegen, bei denen es eigentlich besser ist, dass Gott sie nicht erfüllt. Weil wir nicht damit umgehen können. Und so war das in Israel mit dem Königtum. Mit Saul fing es schon an, ja. Dann kam David, ging. Und Salomo ging erst recht. Hatte Israel die größte Ausdehnung seiner Geschichte. Aber nur wenige Jahre. David und Salomo, etwa 1000 vor Christus. Und dann kamen die anderen Könige, die Reichsteilung und all diese Dinge. Das babylonische Exil. Die großen Katastrophen, die erste Zerstörung Jerusalems und seines Tempels und so weiter. David sollte den Tempel Gottes erbauen und Salomo führt dann diesen Auftrag aus, weil Blut an den Händen von David klebt. Und auch hier wieder war es so, dass Gott eigentlich den Tempel nicht wollte. Sondern Gott will ja bei Menschen wohnen. Ja? Bin mit meiner Großmutter immer, früher musste ich, wenn sie Rente kriegte, erst zur Post, dann kriegte sie ihre Rente, holt sie da ab, damals holte man die Rente bei der Post ab. Und ich wusste, das ist sehr verheißungsvoll, weil es dann Taschengeld gab. Spezial Zuschuss zu meinem Taschengeld von meiner Oma. Aber vor dem Taschengeld stand ein Besuch in der Kirche. Und meine Oma sagte dann immer, wir wollen den lieben Gott besuchen. Katholische Kirchen sind immer geöffnet, wir gingen rein. Und ich weiß, dass ich mir als Kind darüber Gedanken gemacht habe, wie langweilig es sein muss, Gott zu sein. Weil ich dachte, da sitzt man hier in dieser leeren Kirche, ab und zu kommt jemand rein, es ist kalt und dunkel. Bis ich später mal im Neuen Testament gelesen habe, dass Gott gar keinen Kirchenbau will. Nur notweise, wenn man so will. Was Gott will, ist, er möchte bei uns Menschen wohnen. Und er möchte da sein, wo wir zu Hause sind. Deswegen wohnte Gott viel lieber in Zelten, als dann in einem Gebäude aus Stein. Aber auch hier wieder, Israel hat genervt, David hat genervt, Salomo hat den Tempel gebaut nach Gottes Plänen. Aber sozusagen auf Verheißung hin, ja, dass es eine Zukunft geben wird und gibt es in Herrlichkeit, wo Gott bei seinem Volk sein wird. Und sein Volk bei ihm. Und er wird bei uns wohnen. Und im Himmel, interessanterweise, gibt es keinen Tempel mehr. Da erfüllt sich Gott nicht, da erfüllt er nicht nur sozusagen die Sehnsüchte von uns Menschen im Himmel, dass wir getröstet werden, die Tränen abgewischt werden und so weiter, sondern auch seine eigenen, nämlich bei uns Menschen zu wohnen. Und es wird keinen Tempel im himmlischen Jerusalem geben. Ja, und dann sind wir 300 vor Christus in etwa, also alles im Vogelflug, die Geschichte Israels, das Schweigen Gottes bricht an und dann wird im Jahre 0 so ungefähr plus minus 7 Jesus Christus geboren, unser Herr, das Zentrum der Geschichte. Seitdem gibt es eine Zeit vor Jesus und eine Zeit nach Jesus. Er ist Jude von Hause aus, Jesus gehört also zum Stamme Juda. Und er sagt auch, das Heil kommt von den Juden. Und wir wissen, dass Israel seine erste Liebe war. Als die Heiden kommen, Menschen aus den Nationen, und von ihm gerne hören wollen, was sagt Jesus da? Deshalb bin ich gekommen. Zu den Nationen, zu den Völkern, sondern zu den Verlorenen des Hauses Israel. Und erst nachdem er verworfen war, von Israel und auch von den anderen Nationen, wendet Jesus sich den anderen Völkern und Nationen zu. Und sagt, geht hin in alle Welt und verkündigt allen Völkern, allen Nationen und lehrt sie. Und sie sollen sich taufen lassen, wenn sie denn das Evangelium angenommen haben von Jesus Christus. Und lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Und auch der Apostel Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Sondern das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Und er sagt, die gilt zuerst den Juden und dann den Nationen. Und so hat er immer gehandelt. Wenn er in eine Stadt kam, ging er erst in die Synagoge und hat dort gepredigt. Und nachdem man ihn dort rausgeworfen hat, ging er dann auf die Marktplätze und hat das Evangelium den Nationen und den Völkern verkündigt. Und dann begann eine 2000-jährige Geschichte der Diaspora für Israel. Nach 70, nach Christus, knapp 2000 Jahre. Sie wurden zerstreut unter alle Nationen, unter alle Völker. Und wenn ihr vor 100 Jahren jemanden gefragt hättet, ob er sich vorstellen kann, dass Israel irgendwann einmal wieder im gelobten Land, im Lande Kanaan, siedeln wird, da hätten 95, vielleicht auch 98% der Menschen gesagt, nee, das ist nicht möglich, unmöglich. Selbst Juden, Zionisten, die also das jüdische Volk weltweit sammeln wollten, sagten, wir überlegen uns, einen Platz zum Beispiel in Afrika, in Uganda, für Israel zu schaffen. Eine Zeit lang haben sie auch überlegt, das hat Hitler dann wieder aufgenommen, in Madagaskar zu siedeln. Auf Madagaskar. Also man war weit weg von diesem Gedanken, dass in Israel selber wieder das Zuhause Israel sein könnte. Und dann passierte dieses Wunder 1949. Dieses Wunder 1949. Was niemand für möglich gehalten hätte. Und gleich am Tag noch der Ausrufung des Staates Israel in Israel war sofort Krieg. Und seit dieser Zeit ist dieses Miniland bedroht von allen Seiten. Ihr müsst euch das mal vorstellen, man wird ja nicht nur von außen bedroht, sondern auch von innen. Das ist schon gewaltig. Also ich würde immer auch mit der israelischen Regierung über die einzelnen Dinge reden, auch kritisch reden, das ist ja völlig klar. Aber man muss einfach sich das mal vorstellen, unter so einer ständigen Bedrohung zu leben, in so einem beengten Raum. Ich denke natürlich auch an die Palästinenser, die dort leben und wohnen und darunter leiden. Aber sie sind in der Hand, etwa im Gazastreifen, der Hamas. Und die Hamas sind einfach menschenverachtend. Sie schützen ihre Häuser mit Menschen, mit Kindern, mit Alten. Und ich denke, der israelische Ministerpräsident hat es auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wir schützen mit unseren Raketen unsere Menschen und die schützen mit ihren Menschen ihre Raketen. Und das ist die Tragik dort. Ob Israel vielleicht einen besseren Weg hätte finden können, darüber könnte man nachdenken. Ich denke, manchmal muss Israel auch neu wieder lernen, nicht auf Gewalt und auf Heer zu vertrauen, wie Gott das schon in Sacharja sagt, sondern auf seinen Geist sich zu verlassen. Es soll nicht durch Heer oder Gewalt geschehen, sondern durch meinen Geist, sagt Gott. Das schreibt er seinem Volk ins Stammbuch. Aber wie gesagt, wir leben nicht da, sondern wir gucken von außen zu. Zum Schluss. Israel hat eine Zukunft. Der Apostel Paulus sagt, also wir haben das noch im Ohr, dass Paulus sagt, zunächst wird Gott einen Überrest erretten aus Israel. Und das passiert schon über Jahrhunderte hinweg. Ja? Das sind die Menschen aus dem Judentum, die zum Glauben kommen an Jesus Christus. Das sind heute unter anderem messianische Juden, aber nicht nur. Das sind also Leute, die von Hause aus Juden sind und die Jesus als ihren Herrn und Heiland annehmen. Aber Paulus sagt, am Ende wird es nicht nur ein Überrest sein, sondern ganz Israel, das Gott erretten wird. Und davon reden schon die Propheten des alten Bundes, Sacharja zum Beispiel. Er sagt, dass in dem Augenblick, wo Jesus Christus wiederkommt, in Herrlichkeit, vorher passieren schreckliche Dinge, der nächste Weltkrieg, oder der letzte Weltkrieg, um es genauer zu sagen. Der letzte Weltkrieg wird von Israel ausgehen. Aus dieser Region, ja, sagt die Heilige Schrift. Aber wenn Jesus wiederkommt in Herrlichkeit, all das Trübsalzeiten hinter uns liegen und Jesus kommt in Herrlichkeit wieder, dann passiert etwas Hochinteressantes. Dann wird der Geist Gottes ausgegossen über ganz Israel. Und was passiert dann? Ihnen, den Israeliten, werden die Augen geöffnet, sind jetzt verschlossen durch eine Decke. Paulus sagt, diese Decke hat Israel vor Augen um unser Willen, ja, damit wir Barmherzigkeit erlangen. Aber dann wird diese Decke weggenommen und so erlangt Israel dann Barmherzigkeit. Und sie werden den erkennen, den sie durchbohrt haben, sagt der Prophet Sacharja. Das heißt, sie werden Jesus erkennen. Und sie werden ihn, der für uns schon der gekommene Messias ist, ja, als ihren Messias erkennen und anerkennen und annehmen. Die Geschichte Israels nur in kurzen Zügen erzählen. Man könnte sehr viel mehr dazu sagen. Aber man kann drei Dinge lernen. Erstens, Gott ist treu. Dafür steht die Geschichte Israels. Auch in deinem Leben. Gott ist treu. Und selbst wenn du untreu wirst, so wie Israel untreu geworden ist in seiner Geschichte, bleibt Gott treu. Der Treue. Das Zweite, was man lernen kann, ist, Gott ist barmherzig. Gott ist barmherzig. Mir fällt es im Alten Testament immer wieder auf, wie Gott manchmal zu Tränen gerührt ist. Ja, auf der einen Seite weiß er, dass er als der Gerechte und der heilige Gott Gericht üben müsste. Lest mal das Buch Hosea zum Beispiel. Dass er Gericht üben müsste über sein Volk. Und dann greift es sein Herz an. Ja, so wie ein Vater oder wie eine Mutter, die mit ihren Kindern zu tun haben, die vielleicht auf andere Wege geraten sind. Und man ist richtig sauer. Ja? Und man sagt, bei der nächsten Begegnung, da kriegen die Meinung gegeigt. Ja, und dann ist es zur nächsten Begegnung. Und dann ist das Herz innerlich gepackt und in Wallung. Und so ist das auch bei Gott. Ja, Gott erbarmt sich seines Volkes. Das ist sein Markenzeichen. Er erbarmt sich seines Volkes. Und in Jesus hat er das auf wunderbare Art und Weise seinem Sohn unter Beweis gestellt. Er hat sich selber dahingegeben am Kreuz. So lieb hatte er sein Volk. Und das Dritte, was wir lernen können aus der Geschichte Israels, er kommt zum Ziel. Ja, Gott kommt zum Ziel. Auch durch Umwege, er kommt zum Ziel. Das hat er immer wieder in der Geschichte Israels unter Beweis gestellt. 40 Jahre in der Wüste, im Kreis gelaufen, und Gott kommt zum Ziel, dass sie ins gelobte Land kommen. 2000 Jahre Israel in der Zerstreuung, Gott kommt zum Ziel, sie sind wieder zurück. Und am Ende, wenn Jesus wiedergekommen ist, die Decke weggenommen wird von Israel, Gott kommt zum Ziel. Ganz Israel wird gerettet. Amen.